Was wäre unser Glaube ohne Hoffnung, ohne die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten? Was wäre unser Glaube ohne die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi? Als ich über diese Frage nachdachte, war mein erster Reflex so, ja, was wäre denn schon? Würde sich etwas ändern? Wir würden leben und irgendwann sterben und dann vielleicht einfach nichts. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir bewusst, ohne den Glauben an die Auferstehung der Toten würden wir in vollkommener Ungewissheit über den Tod sein. Es gäbe keinen Trost im Angesicht des Todes. Es gäbe kein Wiedersehen mit den lieben Freunden und Verwandten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum viele Menschen den Tod bis zum letztmöglichen Zeitpunkt verdrängen. Ohne Glauben an die Auferstehung von den Toten wäre das Leben hier auf der Erde viel zu kurz. Mit jeder Entscheidung, die wir für ihr eine Sache treffen, würden wir uns gleichzeitig Tausende, wenn nicht Millionen von unwiederbringlichen Möglichkeiten verbauen. Aber was noch viel schlimmer ist, ohne Auferstehung und ohne die Wiederkunft Christi gäbe es auch keine Gerechtigkeit auf dieser Welt. Wer würde denn all die Schergen dieser Welt, die aus diesem Leben geschieden sind, ohne dass sie dafür bestraft wurden, zur Rechenschaft ziehen? Es gäbe auch keine Hoffnung auf Besserung im Leid. Dann ist wirklich der Tod die beste Option, weil es zumindest dann das Leid beendet. Und ohne die Auferstehung gäbe es auch keine Vorfreude auf die Begegnung mit Jesus. Jesus wäre überhaupt der größte Betrüger aller Zeiten. Wenn wir ehrlich sind, wäre das Leben nicht vollkommen ohne Sinn. Was würde unser Leben dann überhaupt noch bedeuten? Wir hätten gar keinen Grund zur Freude. Nichts, was sich wirklich lohnen würde, zu genießen. Ja, wir bräuchten auch den Glauben nicht und auch Gott nicht. Und Jesus hätte auch keine Bedeutung. Jetzt stellt euch mal vor, könnt ihr euch Christen vorstellen ohne die Hoffnung der Auferstehung? Also ich muss ehrlich sagen, ich nicht. Aber es gab sie und die Bibel berichtet davon. Paulus, der viele Gemeinden gegründet hat, hat unter sehr schwierigen Umständen auch eine Gemeinde in Thessaloniki gegründet. Und wir können davon nachlesen in der Apostelgeschichte, aber vor allen Dingen auch in den zwei Briefen, die er an diese Gemeinde richtet. Er musste nämlich schon wenige Wochen, nachdem diese Menschen zum Glauben an Jesus gefunden hatten, eine Gemeinde geworden waren, musste er Hals über Kopf fliehen. Und jetzt stand diese Gemeinde dort im Feuer der Verfolgung durch ihre Nachbarn und die Stadt war ständig unter Beschuss. Und Paulus, er hatte ihnen in dieser kurzen Zeit, die er bei ihnen war, so viel wie möglich vom Glauben an Jesus erzählt, aber natürlich nicht alles. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt 3 Sonntage Zeit, um alles zu klären und danach wären alle Prediger weg. Und die Bibel in dieser Form gab es ja auch noch nicht. Das ist den Thessalonichern passiert. Und obwohl sie viel wussten, lebten sie ihren Glauben, also obwohl sie nicht viel wussten, lebten sie ihren Glauben an Jesus. Und das, was sie wussten, das versuchten sie in die Tat umzusetzen. Ganz alltäglich, ganz schlicht und einfach. Und wisst ihr was? Diese Gemeinde hatte sehr schnell einen guten Ruf in der ganzen Gegend, weil sie ein vorbildliches Glaubensleben geführt haben. Sie litten viel für den Glauben, aber sie hielten an diesem Glauben an Jesus fest. Und dann passierte etwas, das in ihrer Theologie, in ihrem Glauben an Gott gar nicht vorgesehen war. Einige Geschwister aus der Gemeinde starben. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob sie als Märtyrer gestorben sind oder ob sie einfach eines natürlichen Todes gestorben sind oder vielleicht verunglückt sind, das wissen wir nicht, aber es starben einige aus der Gemeinde. Und ihr würdet vielleicht sagen, naja, was ist denn darin jetzt so tragisch? Aber für die Christen damals in Thessalonich war das eine Katastrophe. Weil sie hatten ja von Paulus gelernt, dass Jesus bald wiederkommen würde und dass er dann für immer bei ihnen sein würde. Und darauf hat sie sich gefreut. Das gab ihnen Kraft in der Verfolgung. Das trieb sie an, ein Zeugnis von Jesus zu sein, zu sagen, Jesus kommt bald wieder, macht euch bereit. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Predigt vor ein paar Wochen, wo es darum geht, wie wir richtig warteten. Also die Lektion haben die Thessalonicher wirklich gut gelernt und sehr kräftig in die Tat umgesetzt. Sie lebten in dieser nahen Erwartung von Jesus Christus. Aber jetzt starben auf einmal Brüder und Schwestern aus der Gemeinde. Und die Frage war, was ist jetzt mit denen? Und ich kann mir vorstellen, dass sie ein Stück weit verzweifelt waren. Ja, wie geht das? Wir warten, dass Jesus wiederkommt und jetzt sind Geschwister gestorben. Was passiert mit denen? Werden wir sie wiedersehen? Sind die einfach weg? Haben sie es halt eben nicht geschafft? Nicht lang genug am Leben geblieben? Vor allen Dingen, wie sollten sie, nachdem sie jetzt gestorben waren, in das Reich Gottes kommen? Und wisst ihr, das Gute ist, Paulus, er hört von diesen Problematiken und er schreibt einen Brief, natürlich mit vielen allmöglichen Themen, aber auch zu dieser Frage gibt er eine sehr deutliche Antwort. Und das ist der Predigttext für heute. Und ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, von Vers 13 bis Vers 18. 1. Thessalonicher 4, von Vers 13 bis Vers 18. Brüder und natürlich auch die Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen, das sind Leute, die gestorben sind im Glauben an Jesus Christus, nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenden nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt, also in dem Moment, wo Gott sagt, so jetzt ist Schluss, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Ich sehe in diesem Text mindestens vier spannende und ich denke auch ermutigende Perspektiven über den Tod. Für die Thessalonicher damals und auch für uns heute. Die erste Perspektive aus diesem Text ist die Perspektive der Gewissheit. Wir haben Gewissheit. Wir brauchen nicht in Unwissenheit leben. Wir dürfen wissen, dass die Toten auferstehen werden. Warum? Paulus macht das hier deutlich, weil der auferstandene Christus der Beweis dafür ist. Jesus ist der Erste, der gestorben und auferstanden ist zu einem ewigen Leben, wo er nicht mehr stirbt. Ja, es gab Leute, die von den Toten auferweckt werden. Bei Jesus lesen wir das ja auch hier und dort, dass er Tote auferweckt hat, die später wieder gestorben sind. Aber bei Jesus ist das gänzlich anders. Die Jünger merken auch, dass Jesus, als er ihnen dann als Auferstandener begegnet, dass er anders ist. Er hat einen Körper, er kann essen, aber dieser Körper ist ein Auferstehungskörper. Plötzlich erscheint er in einem Raum. Er weiß Dinge, die er gar nicht wissen kann. Und dann merken wir, der auferstandene Christus ist anders. Er ist der Erste. Und er ist der Beweis. Er sagt, so wie Christus auferstanden ist von den Toten, so werden auch wir auferstehen. Und Jesus, er sagt im Johannesevangelium Kapitel 10 von Vers 27 bis 29, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und jetzt kommt's. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Mein Vater, so Gott, der sie mir gab, ist größer als alle. Klar, wissen wir schon lange, Gott ist der Größte. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters entreißen. Das ist, was Jesus als Verheißung damals schon seinen Jüngern mitgegeben hat, auf das sich Paulus bezieht. Er sagt, wir dürfen Gewissheit haben, dass wir auferstehen werden. Vor allen Dingen dürfen wir die Gewissheit haben, dass niemand uns, wenn wir unser Vertrauen, unser Leben auf Jesus Christus gesetzt haben, wenn wir ihm unser Leben anvertraut haben, wenn wir uns entschieden haben, ihm zu folgen, dann dürfen wir sicher sein, dass nichts und niemand, auch der Tod nicht, auch der Teufel nicht, die Macht haben, uns aus der Hand von Jesus zu reißen. Denn Jesus als Gott ist der Stärkste. Er ist der Auferstandene und er wird uns durch den Tod hindurch in das ewige Leben führen. Ja, er sagt sogar, ich gebe euch das ewige Leben. Ja, es ist schon etwas Gegenwärtiges. Wir werden noch darüber sprechen. Die erste Perspektive über den Tod hier ist, wir haben Gewissheit. Wir brauchen nicht in Unwissenheit leben. Wir dürfen wissen, dass die Toten auferstehen werden. Wir dürfen wissen, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. Und dass Jesus auch durch den Tod uns in das ewige Leben hineinführt. Und ich glaube, und das ist ganz wichtig, dem Paulus hier auch deutlich zu machen, das bringt uns zu der zweiten Perspektive, nämlich wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen, weil wir wissen dürfen, dass die Toten auferstehen werden. Und dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Der Tod ist nicht der Schlusspunkt unseres Lebens, sondern ein Doppelpunkt in unserem Leben. Jesus sagt zu ganz engen Freunden, Maria und Martha, die gerade ihren Bruder verloren haben, der gestorben ist, Lazarus. Sie begegnen ihm völlig verzweifelt und fragen sich, Jesus, wo warst du? Wieso bist du nicht früher gekommen? Du hättest ihn doch gesund machen können. Ich will nicht spoilern, aber Jesus hat ihn am Ende auferweckt. Aber er sagt, bevor er das tut, zu ihr, Johannes 11, 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und das ist die entscheidende Frage. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, dann ist das ein unglaublicher Grund zur Freude, zu wissen, das Leben, der Tod ist nicht der Schlusspunkt des Lebens, sondern der Doppelpunkt, der Eintritt in das Wahre. Wisst ihr, wenn ihr ein Buch lest oder die Bibel auch, immer vor dem Doppelpunkt stehen wichtige Dinge, so der und der hat das und das gesagt. Aber das Wichtigste ist doch das, was dann gesagt wird, oder? Ein Doppelpunkt macht ja nur deswegen Sinn, weil danach das Wichtige kommt. Und so ist es auch mit unserem Leben. Es beginnt hier, aber es hört hier nicht auf. Mit dem Tod ist es nicht zu Ende, sondern da setzt Gott den Doppelpunkt. Er sagt, schaut mal, das ist der Rahmen. Und jetzt kommt das Wahre, das Ewige, das schöne Leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9 bis 10, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das Kontrastprogramm, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ganz wichtig auch dieser Punkt, dass Jesus uns durch den Glauben das ewige Leben nicht erst nach dem Tod verspricht, sondern hier und jetzt. Ja, wir haben das Leben schon, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und wir dürfen die Fülle dieses Lebens schon erleben. Das ewige Leben beginnt nicht erst mit unserem Tod, sondern im Hier und Jetzt, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, erleben wir ein Sterben für unser altes Leben und ein Auferstehen zu einem neuen Leben. In der Taufe wird das ja nochmal symbolisch durchzelebriert, sodass es für jeden sichtbar ist, dass hier ein neues Leben beginnt mit einer Ewigkeitsperspektive. Das haben wir schon jetzt. Und diese Texte haben das sicherlich schon angespielt auf den großen Psalm 23, den ihr hoffentlich auswendig könnt. Wenn nicht, ich kann euch nur ermutigen, den Psalm 23 auswendig zu lernen, weil er so schön das auf den Punkt bringt, wie Gott uns leitet, auch gerade durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese ihn uns, Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, Nichts wird mir fehlen. Er lässt nicht lagern auf grünen Auen. Ja, da haben wir wieder diese Schaf- und Hirte-Metapher. Und führt mich zu Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Ja, Gott hatte ja einen Ruf zu verlieren als Hirte. Deswegen kümmert er sich. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil. Ja, das finstere Tal bleibt uns nicht erspart. Auch der Tod, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, wird uns nicht erspart bleiben. Aber schaut, was da passiert. Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, ich fürchte kein Unheil. Warum? Weil es nicht so schrecklich ist? Doch, es ist schrecklich. Denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. Wisst ihr? Der Stock, der die Feinde vertreibt. Und der Stab, der uns leitet und der uns manchmal auch vor Gefahren so wegzieht. Er ist bei uns, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Edge-Badge-Geste? Das ist ungefähr das, was hier beschrieben wird. Ja? Die Feinde schäumen vor Wut, sie wollen dich umbringen, dir an die Kehle springen, dir alles wegnehmen. Und Gott sagt, hier ist deine Tafel, darfst du in Ruhe hinsetzen, lass es dir schmecken, ich habe für dich gekocht. Das ist, was Gott uns anbietet. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher. Ja, es ist nicht so, oh, der letzte Schluck, muss man vielleicht sparsam umgehen, sondern das quillt über. Es gibt mehr als genug. Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Und heimkehren werde ich ins Haus des Herrn für lange Zeit. Dieses Heimkehren hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, was nach dem Doppelpunkt kommt. Wir können uns freuen. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Tod ist der Doppelpunkt in unserem Leben zu dem wahren und echten und ewigen Leben bei Gott. Und da kommen wir zur dritten Perspektive über den Tod. Wir dürfen uns freuen, weil Jesus wiederkommen wird. Das Elend dieser Welt hat ein Ende. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, damit er stirbt. Gott hat ihn geschaffen mit einer Ewigkeitsperspektive. Es war niemals Gottes Idee, uns sterben zu lassen. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt, sagt der Prediger. Der Tod ist der Fluch der Sünde. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch eine Gnade Gottes. Weil stellt euch vor, Gott hat gesagt, wenn du davon isst, wenn wir uns von Gott abkehren, von dem einzigen wahren Leben, dann tritt der Tod in unser Leben hinein. Und ja, es ist ein Fluch. Es ist ein Fluch für uns, weil wir wissen, dass das nicht normal ist, dass Gott das nicht so beabsichtigt hat. Und gleichzeitig ist es in gewisser Weise auch eine Gnade. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn Adolf Hitler nie gestorben wäre? Nur so ein kleines Beispiel. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, ja, denken wir manchmal, es ist auch gut so, dass dieses Leiden auf dieser Erde nicht unbegrenzt ist, sondern ein Ende finden wird. Und wichtig ist, dass wir verstehen, was vor diesem Doppelpunkt ist. Nämlich Jesus, der den Tod besiegt hat. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, von Vers 50 bis Vers 57, damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Oh, da ist es wieder, ne? Hat er bei den Thessalonichern ja auch schon gesagt. Aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Jetzt zitiert er. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, erklärt er. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. An dieser Stelle müssen wir über das Sterben reden. Auch das bleibt uns heute nicht erspart. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich höre das hier und dort. Viele Menschen haben Angst vorm Sterben. Auch Christen, die eigentlich ganz genau wissen und auch glauben, dass sie nach dem Tod bei Gott im Himmel sein werden. Also theoretisch würden sie all dem zustimmen, was ich bis jetzt gesagt habe. Und trotzdem befällt uns hier und dort doch die Angst vor dem Sterben. Und ich habe mich gefragt, woher kommt diese Angst? Ich glaube, es ist in gewisser Weise eine natürliche Angst vor dem Unbekannten. Es gibt viele Dinge, die unbekannt sind für uns. Und wenn sie uns begegnen, dann haben wir Angst. Oder wenn wir uns da auf den Weg machen, wenn wir in ein Land fliegen, das wir noch nie bereist haben, ja, wird uns vielleicht auch hier und dort mulmig, auch wenn wir sicher sind, dass die Fluggesellschaft das schon alles kann und dass vor Ort Leute auf uns warten und sich kümmern werden und so weiter. Aber na, diese Angst vor dem Unbekannten ist ganz natürlich. Und jeder von uns wird einmal sterben. Und wenn der Herr nicht bei unseren Lebzeiten wiederkommt und niemand, der gestorben ist, kommt zurück, um uns zu berichten. Außer Jesus natürlich. Ja, niemand kommt und erzählt uns, wie es war und kann uns so auf diese Weise vielleicht ein bisschen diese Angst nehmen. Das heißt, wir werden alle einmal sterben. Aber wir werden alle eben nur dieses eine Mal sterben. Ja, wir können das Sterben nicht üben. Wir können es auch nicht mal so ausprobieren, wie das so ist. Und wir können dem Tod und dem Sterben auch nicht ausweichen. Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Jetzt brauche ich ein paar mutige Leute. Wer von euch ist schon einmal dabei gewesen, während ein Mensch gestorben ist? Darf ich mal ein Handzeichen sehen? Oh, es sind ja mehr, als ich dachte. Also, darf ich alle anderen, die das noch nicht erlebt haben, darf ich das denen anbieten, dass sie auf euch, alle, die gerade die Hand gehoben haben, mal zukommen dürfen in einer ruhigen Minute. Vielleicht, wenn ihr Sorgen habt oder Angst habt oder einfach neugierig seid, ja, weil wir werden ja alle sterben, haben wir ja schon besprochen. Also nehmt euch die Zeit, fragt die Leute, wie war das? Ja? Aus Filmen, und das ist so ein bisschen das Problem halt, ne? Aus Filmen kennen wir eigentlich fast nur noch irgendwie so dramatische, grausame, manchmal sehr schmerzhafte Todesszenen. Und das ist, glaube ich, nicht hilfreich, weil das verzerrt das Bild vom Sterben. Und ich lese gerade ein sehr interessantes Buch in Englisch, also ich kann es euch empfehlen, wenn ihr Englisch lesen könnt, von einer Ärztin, die aus ihrer langjährigen Erfahrung im Krankenhaus und in Hospiz erzählt, wie Menschen, ganz verschiedene Patienten, gestorben sind. Und ich fand das total spannend zu lesen, aber auch in gewisser Weise echt ermutigend, ja? Weil das wurde mir dann relativ schnell klar, als ich so 1, 2, 3 Storys durch hatte. Der Tod und das Sterben an sich ist in den meisten Fällen schlimm, aber selten jetzt körperlich besonders schmerzhaft. Und selbst dort, wo Menschen wirklich Schmerzen haben, aufgrund von irgendwelchen Erkrankungen oder Verletzungen oder so, gibt es ja Medizin heutzutage, die diese Schmerzen lindern kann. Und wenn ihr schon mal eingeschlafen seid, ich gehe mal davon aus, dass alle diese Übung schon mal gemacht haben, dann wisst ihr grob, wie es ist, zu sterben. War für mich auch ein bisschen überraschend. Das war so ein Learning aus diesem Buch. Also wenn ihr wisst, wie man einschläft, dann wisst ihr, wie man stirbt. Nur, dass wir beim Einschlafen natürlich am anderen Morgen dann wieder aufwachen und unser Leben weiterführen. Und nach dem Sterben wachen wir nicht mehr in dieser Welt auf. Und wenn ihr dann am Sterbebett eines Menschen sitzt, dann werdet ihr ein paar Sachen beobachten können. Natürlich stirbt jeder Mensch ein bisschen anders. Ja? Wir können es auch selten ganz genau sagen, wann das sein wird. Ja? Erfahrene Leute können meistens schon auf ein paar Tage sagen, ja, hier geht es wahrscheinlich schon zu Ende. Und auch das ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Ja? Also ich weiß, meine letzte noch lebende Großmutter, die lag mit Corona im Krankenhaus auf der Intensivstation, dann sollten wir alle kommen, das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, dann sind wir da halt hin mit den ganzen Kittel und den doppelten Masken und hast nicht gesehen, was man da alles tragen musste, also sind wir dort einzeln zu der Oma, um Abschied zu nehmen. Und dann ist sie nicht gestorben. Und sie lebt immer noch. Kann auch passieren, ne? Aber erfahrene Leute, die können das schon grob erahnen. Aber wann dann genau der Tod eintritt, das weiß man nicht. Also wenn ihr dann am Sterbebett einer Person sitzt, werdet ihr wahrscheinlich Folgendes beobachten. Ihr werdet merken, die Person wird sehr müde. Ja? Sie wird sehr schwach. Es ist wie so Einschlafen nach einem sehr anstrengenden Tag. Und es kann sein, dass die Person zum Beispiel, dass es ihr immer schwerer fällt zu atmen. Vielleicht wird sie ein bisschen röcheln, so wie man das vielleicht kennt, wenn man so einen starken Husten hat oder so eine Bronchitis oder so. Ne? Das hat einfach damit zu tun, dass die Leute halt eben nicht mehr so tief Luft nehmen, ziehen können. Ja? Vielleicht. Vielleicht auch gar nicht. Ja? Also nur, dass ihr euch nicht erschreckt, falls ihr das mal erlebt. Ja? Das ist normal, wenn Menschen sterben, dass sie dann vielleicht nicht mehr ganz so frei atmen können. Aber das ist für die Person normalerweise überhaupt nicht mehr schmerzhaft. Also sie bekommt das vielleicht sogar gar nicht mit, weil sie schon in so einem Dämmerzustand ist, dass sie das gar nicht mehr wahrnimmt. Und dann wird diese Person langsamer atmen, immer flacher atmen und irgendwann wird sie nicht mehr atmen. Ja? Und das ist dann normalerweise der Moment, wo wir sagen, der Mensch ist tot, klinisch kann man natürlich alle möglichen Dinge noch vermessen, ne? Ob das Herz schlägt, ob das Gehirn noch irgendwie funktioniert. Und die Atmung ist meistens das Erste, was aussetzt, je nachdem natürlich, wie der Tod da gelagert ist. Aber irgendwann, innerhalb von ein paar Minuten, werdet ihr das wahrscheinlich merken, dass Herz und Atmung und dann natürlich die Gehirnfunktion auch abbauen und dieser Mensch gestorben ist. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis dann ein Arzt kommt, der wartet dann auf die toten Flecken, ja, und so. Ich bin kein Mediziner, ihr merkt das schon, aber ich habe ein bisschen was gelesen, damit ich euch etwas erzählen kann, das hoffentlich stimmt. Und dann wird man halt den Tod feststellen. Ja. Und ist, ich weiß nicht, ob leider oder Gott sei Dank, nicht so dramatisch wie in den meisten Hollywood-Filmen, das so dargestellt wird. Also eigentlich in vielen Fällen ganz friedlich. Und wisst ihr, und damit möchte ich diesen Abschnitt auch dann beenden, damit wir uns selbst und unseren liebsten Angehörigen das Sterben nicht unnötig schwer machen, ist es wichtig, dass wir uns bei Lebzeiten darauf vorbereiten. Und das ist einer der Gründe, warum ich hier stehe und zu euch spreche, weil ich weiß, dass ihr alle früher oder später mal sterben müsst. Wir alle, ich ja auch. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir klären sollten, ist, was ist nach dem Doppelpunkt? Was ist mit unserer Beziehung zu Gott? Und es ist, glaubt mir, es ist so viel tröstlicher zu sehen, wenn Menschen wissen, dass sie der Verstorbene, dass sie die bei Jesus wiedersehen werden. Als wenn das ungewiss ist, weil die Person irgendwie sich nie so richtig festlegen wollte und einen Tag glaubt sie an Gott und den anderen Tag will sie nichts mehr von Gott wissen und so weiter. Ganz ehrlich, allein deswegen solltet ihr euch schon bekehren, um es euren Hinterbliebenen nicht zu schwer zu machen. Also, nur so als kleiner Tipp. Klärt eure Beziehung zu Gott, damit das auch klar ist und die Leute, eure Angehörigen, das auch wissen, damit sie eben diesen Trost erfahren können, den wir als Christen in Jesus Christus und der Botschaft von der Auferstehung erfahren dürfen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere Verhältnisse mit unseren Liebsten klären, dass wir vergeben, wo wir vielleicht einen Groll auf Menschen haben, wo Menschen sich an uns schuldig gemacht haben, dass wir um Vergebung bitten, wo wir vielleicht Menschen etwas zuleide getan haben. Dass wir auch unser Haus bestellen. Ja? Also ich will da keine Rechtsberatung machen, aber ich glaube, es kann schon sehr helfen, wenn klar ist, wie das zum Beispiel mit den Besitzverhältnissen ist. Ja? Dass man irgendeine Form von Testament oder Regelung findet. Dass vielleicht so etwas, wie Eugen schon beschrieben hat, mit der Beerdigung. Ja? Dass man sich da Gedanken gemacht hat. Weil eure liebe Frau oder euer lieber Ehemann oder die Kinder, ja, die müssen dann entscheiden und Dinge tun. Und wenn ihr das bei Zeiten nicht geäußert oder nicht geregelt habt, dann ist das natürlich eine zusätzliche Belastung, die ihr denen einfach zumutet. Das könnt ihr natürlich so machen, aber wenn ihr nett sein wollt bereitet euch vor. Auch so etwas wie ein Lebenslauf. Ja? Also es gibt ja Menschen, die sind sehr redselig und erzählen ständig irgendwelche Anekdoten aus ihrem Leben und da wissen alle Leute Bescheid, denkt man, bis die Menschen gestorben sind und dann die verzweifelten Angehörigen überlegen, oh meine Güte, wie war denn das nochmal? Wo ist der nochmal geboren oder die? Und wann war das? Geburtstag kriegt man vielleicht noch hin, ne? Steht ja auch in der Geburtsurkunde. Ne? So, aber viel mehr aus der Kindheit? Naja, vielleicht erinnert man sich hier noch an die ein oder andere Anekdote. Und wie war das nochmal mit der Bekehrung oder mit der Taufe oder wie war das mit der Hochzeit oder wo ist man zur Schule gegangen oder wo hat man dann gearbeitet, welche Ausbildung hat man gehabt? Ja, unsere Biografien laufen ja meistens nicht so, sondern so, ja. Und je nachdem, ja, haben die Leute auch nur einen Abschnitt davon mitbekommen. Und da kann es hilfreich sein, ein paar Dinge schon mal festzuhalten oder jemand zu erzählen, dass er es sich aufschreiben kann oder sie, dass man es kennt. Und heute in unserer digitalen Welt unterschätzt das nicht, ja? Was ist mit euren Passwörtern? Ja, da ist dann ein iPhone per Face ID gesperrt, ja? Und es ist dann nicht mehr aufzumachen, weil die Person eben partout die Augen nicht mehr aufmachen will, wenn sie gestorben ist. Ja, also, ne, also da gibt es Möglichkeiten, klärt das vorher, damit es da nicht unnötige Komplikationen gibt. Ja? Dass man zum Beispiel auf Bilder nicht mehr zugreifen kann, weil die irgendwie gesichert sind oder auf die Bankunterlagen. Ne? Also jetzt, das muss aber an dieser Stelle reichen. Ja? Also bereitet euch vor, damit wir es unseren Liebsten und Angehörigen nicht unnötig schwer machen im Tod, denn sie werden sowieso trauern. Das ist ganz normal. Wir trauern nach dem Tod eines lieben Menschen natürlich über den Verlust dieses Menschen. Aber wisst ihr, was wir auch betrauern? Wir betrauern unsere eigene Sterblichkeit. Weil wir ganz genau wissen, möglicherweise sind wir die Nächsten. Und wenn wir nicht die Nächsten sind, irgendwann wird der Tag kommen. Und es ist wichtig, dass man sich darauf vorbereitet. Das Gute ist, Gott, er lässt uns nicht unnötig leiden. Das Elend dieser Welt wird ein Ende finden. Und der vierte Punkt ist, das ist auch schon die letzte Perspektive über den Tod, über den wir uns freuen können, ist, wir können uns freuen, weil wir alle zusammen für immer beim Herrn sein werden. Dort können wir dann das Leben genießen, wie wir es nie auf dieser Erde hätten genießen können. Dort wohnt selbst Gott unter uns. Dort können wir ungetrübte Gemeinschaft miteinander erleben. Wir können auf eine bessere, eine herrliche Zukunft hoffen. Wir können uns heute noch gar nicht vorstellen, was für eine Herrlichkeit und schöne Welt uns dort erwartet. Johannes bekommt einen Einblick und er schreibt davon in Offenbarungen, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 21, Vers 1 bis 7. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagt: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich unentgeltlich aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Eine wunderbare Zukunftsperspektive, die Gott jedem eröffnet, der ihm vertraut und folgt. Ich möchte nochmal auf die Thessalonicher zurückkommen hier, 1. Thessalonicher 4,13. Paulus schreibt: Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt werden, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Paulus ermutigt die Thessalonicher. Ja, er will, dass sie sich gegenseitig immer wieder daran erinnern und sich auch dadurch ermutigen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Unser Glaube hat eine Perspektive, die weit über den Horizont des Todes hinausgeht. Ich erinnere mich immer wieder gerne an meinen Großvater. Er hatte diese Hoffnung des christlichen Glaubens wirklich verinnerlicht. Er sagte immer wieder, ich freue mich schon so sehr darauf, beim Herrn zu sein. Und wenn wir uns trafen, dann wünschte er sich häufig Lieder, die von der Herrlichkeit des Himmels sprachen. Und als er mit fast 90 Jahren zum Herrn ging, waren seine letzten Worte zu meiner Großmutter, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Und wisst ihr, das waren keine leeren Worte. Es war nicht der verzweifelte Griff nach einem Strohhalm eines Ertrinkenden. Es war der feste Glauben, dass sie sich im Himmel wiedersehen würden. Und heute ist die Großmutter auch schon beim Herrn. Wisst ihr, das macht einen Unterschied. Die Hoffnung auf die Auferstehung und auf die Wiederkunft Jesu macht einen großen Unterschied. Und sie ist der Kern unseres Glaubens. Und ich möchte uns ermutigen. Wir haben einen Glauben und eine Hoffnung, die Ewigkeitswert hat. Wir können uns freuen. Wir können hoffen, weil wir wissen, dass wir für immer beim Herrn sein werden. Die Frage ist, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, wenn du heute stirbst, dass du beim Herrn Jesus im Himmel deine Augen wieder aufschlagen wirst? Viele meinen, dass sie irgendwie im Himmel so eine Waage antreffen werden, wo dann die guten und die schlechten Taten gegeneinander aufgewogen werden und man hofft, dass die guten ein bisschen überwiegen und dass Gott schon ein Auge zudrücken wird. Aber die Bibel sagt ganz deutlich, im Himmel gibt es so eine Waage nicht. Paulus schreibt in Römer 3, 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und der Johannes im 1. Johannesbrief 1, Vers 8 lesen wir, wenn wir sagen oder behaupten, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn du glaubst, dass das schon alles irgendwie gut gehen wird, dann muss ich dich kräftig enttäuschen. Die Bibel sagt, du bist verloren und wenn du das leugnest, dann belügst du dich selbst. Da fragt man sich, wie kann man dann sicher sein? Jesus, der als einziger von den Toten wieder auferstanden ist und das ewige Leben schon lebt, das wir alle erwarten und erhoffen, er sagt in seinem Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9, übrigens ein Bibelvers zum Auswendiglernen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er, Jesus, treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Denkst du vielleicht so einfach, wirklich? Viele Leute bleiben da hängen und sagen, ich krieg das nicht über die Lippen. Dieses Bekenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass ich Gnade brauche, das ist der einzige Weg. Am Ende des Briefes, 1. Johannes 5, Vers 13, auch ein sehr schöner Vers zum Auswendiglernen. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, nicht damit ihr hofft, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Warum? Denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir wissen, dass Gott durch den Tod hindurch, durch all die Widrigkeiten unseres Lebens, uns in seine Herrlichkeit führen wird. Gott hat es versprochen und Gott ist der Stärkste. Wer soll uns aus seiner Hand reißen? Es gibt eine kleine Szene noch, als Jesus am Kreuz hängt. Dort. Zwei Verbrecher links und rechts neben ihm. Und wir lesen im Lukas-Evangelium 23 von Vers 39 bis 43. Einer der Verbrecher, die neben ihm hängen, verhöhnte ihn, Jesus. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Was er damit meinte ist, dann zeig deine Macht, steig vom Kreuz und hilf uns auch. Der Mann hatte gar nichts begriffen, was es bedeutet, dass Jesus der Christus ist. Dass nämlich sein Sterben genau das tat. Dass er jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten die Chance gab, gerettet zu werden und mit Jesus im Himmel die Ewigkeit zu verbringen. Der andere, Vers 40, aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagt er, und das ist seine Bekehrung, das ist der Moment, wo das ewige Leben für ihn beginnt. Er sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Gottes Gnade können wir uns nicht verdienen. Wir können sie nur dankbar annehmen, wie dieser Schächer am Kreuz. Und ich habe es schon so oft gehört, gerade meine katholischen Freunde. Aber man muss doch was tun. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Paulus in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, das ist die Definition von Gnade. Nicht aus Werken, damit keiner sich rühmen kann. Keiner kann sagen, ich bin hier im Himmel, weil ich so ein toller Hecht bin. Oder eine völlig unschuldige Prinzessin. Denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Kurz gesagt, durch den Glauben werden wir gerettet, nicht durch unsere Anstrengung. Und all das, was wir dann an ewigem Leben auch schon hier auf dieser Erde vor unserem Sterben erleben dürfen, ist ein Ausdruck davon, was Gott uns geschenkt hat. Er hat es so gewollt, er hat es so gemacht und er wird uns auch die Kraft geben, dieses Leben so zu gestalten, dass es wirklich schön ist. Wir können uns mit unseren guten Taten den Himmel nicht verdienen. Weil wir in Jesus bereits alles geschenkt bekommen, können wir heute schon ein Leben mit Ewigkeitsqualität führen. Unsere guten Taten bringen uns nicht in den Himmel hinein. Übrigens, die bösen Taten bringen uns auch nicht aus dem Himmel raus. Ne? Nur so am Rande, das ist ein anderes Thema, aber nur damit ihr es schon mal gehört habt. Sondern unsere guten Taten bringen bestenfalls den Himmel ein Stück weit auf diese Erde. Aber in den Himmel kommen wir deswegen nicht. Und deswegen stehen wir alle hier in diesem Leben vor dem Doppelpunkt, vor einer der wichtigsten Entscheidungen, wenn nicht sogar die wichtigste Entscheidung. Was ist meine Perspektive auf den Tod? Kannst du mit dem Apostel Paulus sagen, wie er in Philipper 1, Vers 21 und 22 sagt, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll, bedeutet das für mich fruchtbares Wirken, sagt der Apostel Paulus. Oder fühlst du das Damoklesschwert des Todes über dir, wie wir zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 27 und 28 lesen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt. So wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünde vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, das wir heute schon gelesen haben. Es ist das Gebet eines Mannes Gottes, nämlich Mose aus Psalm 90. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, schließt gerne eure Augen und sprecht diese Worte gerne mit. Ich glaube, da ist so viel Weisheit und Tiefe drin, dass wir es als ein Gebet zu Gott sprechen können. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren wurden und du die Erde und die Welt hervorgebracht hast, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen sterben lässt und sprichst, kehr zurück, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässt sie wegschwemmen wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie Gras, das am Morgen emporwächst. Am Morgen blüht es und wächst empor, aber am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deine Wut werden wir so plötzlich vernichtet. Denn unsere Schuld stellst du vor dich, unsere verborgene Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum schwinden alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir durchleben unsere Jahre wie ein Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es geht schnell vorüber, als flögen wir davon. Wir erkennen aber, dass du zornig bist. Und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Herr, wende dich uns doch wieder zu und sei deinen Knechten gnädig. Sättige uns früh mit deiner Gnade. Dann wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange erniedrigt hast, nachdem wir so lange Unglück gelitten haben. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände für uns. Ja, das Werk unserer Hände möge er fördern. Amen. Amen.